Elia, ein Prediger, äußert sich politisch. Der Name Elia ist nicht zufällig gewählt. Wie viele Namen in der Bibel hat Gott es so geführt, dass bei bedeutenden Personen der Name auch eine Bedeutung für ihren Dienst hat, beziehungsweise für die Zeit, in der sie dienen. Elia heißt auf Hebräisch Eliyahu und setzt sich folgendermaßen zusammen. El ist die Abkürzung für Eloah, im Plural Elohim, das heißt Gott. Eli heißt mein Gott. Das I an ein Substantiv angefügt im Hebräischen ersetzt quasi das oder kommt einem besitzanzeigenden Fürwort gleich, wie wir das im Deutschen kennen. Im Hebräischen gibt es dieses besitzanzeigende Fürwort an sich so nicht, sondern es wird durch einen Buchstaben, in diesem Fall das I, an ein Substantiv angefügt. Der Jesus rief hier am Kreuz, Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, mein Gott, lama sabachthani, warum hast du mich verlassen? Eliyahu heißt dann, mein Gott ist Yahweh. Und dieser Name ist Programm bei Elia für seinen Dienst und für seine Zeit. Elia lebte in einer Zeit, als die Israeliten zahlreiche andere Götter verehrten. Allen voran Baal und Aschera, das waren die Hauptgötter der Kanaaniter. Und diesen dienten auch zahlreiche Israeliten. Aber Elias Name macht deutlich, wer auch in dieser Zeit der wahre Gott ist, Eliyahu. Mein Gott ist Yahweh. Wir leben in einer Zeit, in der in Deutschland und überhaupt in Europa der biblische Gott und sein Wort weitgehend abgelehnt werden. Stattdessen rücken andere Götter und Ideologien in den Mittelpunkt. Zum Beispiel buddhistische Praktiken wie Yoga, transzendentale Meditation, Tai Chi, das ist mächtig in Mode gekommen. Zahlreiche Leute haben die Buddha-Figuren in ihren Gärten und Vorgärten. Du kannst in einen Baumarkt gehen, du kriegst da Buddha-Figuren in allen möglichen Größen und Ausführungen. Also schwer in Mode gekommen. Unser Nachbar gegenüber hat auch im Vorgarten eine Buddha-Figur. Und wenn Lilly und ich Sonntagmorgens in die Gemeinde fahren, hat sich der Nachbar schon so manches Mal gefragt, wo fahren die denn eigentlich Sonntag früh hin? Und ich sage das jetzt als Beispiel, einen kurzen Dialog mit ihm, wie man hat diesen Buddha-Figur, er ist kein Buddhist, ja, wer so eine Buddha-Figur hat, ist kein Buddhist, das ist einfach nur so eine Modewelle und man spielt halt mit diesen Götzen, ohne sich dessen bewusst zu sein, was das auch für Praktiken, für Folgen und Auswirkungen hat. Und dann sind wir eines Morgens wieder, im Dezember war das, morgens ins Auto gestiegen, um in die Gemeinde zu fahren. Er war gerade draußen, hat an seinem Fahrzeug was erledigt und ein bisschen Smalltalk, wie so einer Nachbarn ist, geführt. Und er, wo fahrt ihr denn Sonntagmorgen, sage ich, immer hin? Ich sage, wir gehen in die Kirche. Ach, hier im Dorf, da unten, wir wohnen auf dem Berg, unten im Tal in die Kirche. Nein, wir fahren nach Dahn, das ist 30 Kilometer entfernt, in eine Freikirche. Dann guckt er, oh, da müsst ihr euch aber warm anziehen. Bei einigen ist der Groschen gefallen, ja. Da habe ich ihm dann erklärt, was eine Freikirche ist, dass man auch im Dezember sich da nicht unbedingt warm anziehen muss. Und so war das doch eine gute Gelegenheit, Zeugnis zu geben, was wir. Ich habe ihn auch schon im Bibelkreis natürlich eingeladen, also er weiß, dass wir gläubig sind. Und auch in dieser Zeit, wo die Leute von allen möglichen Göttern und Götzen sich beeinflussen lassen, gilt in unserer Zeit für bibeltreue Christen, mein Gott ist Yahweh, Eliyahu. Oder der Islam wird von der Regierung vehement verteidigt, bibeltreues Christentum wird lächerlich gemacht oder gar bekämpft, Abtreibungsgegner werden in Presse und Fernsehen übel dargestellt. Kürzlich haben wir ein Plakat gesehen, ein Wahlplakat in diesem Wahlkampf von der Tierschutzpartei. Und da waren Ferkel abgebildet, mehrere Ferkel waren abgebildet und darunter steht dann der Slogan, wir wollen leben. Das sage ich noch zu Lilly. Stell dir mal vor, irgendeine Partei würde jetzt ein Plakat aufhängen, mit Embryonen abgebildet, kleine Babys wo drauf steht, wir wollen leben. Das wäre ein Riesenskandal. Das würde aber Ärger geben. Aber mit diesen Ferkeln, die leben wollen, kein Problem. Dass Ferkel leben wollen, dass Frösche sicher über die Straße kommen, das sind die Herausforderungen unserer Zeit. Oder ein anderes Beispiel. Es wird behauptet, Christen und Muslime hätten ja sowieso denselben Gott. Was macht ihr denn für ein Theater? Es ist doch irgendwie alles dasselbe. Jeder hat doch denselben Gott und alle Religionen sind Wege in die richtige Richtung. Und bibeltreue Christen haben jedoch nicht Allah als Gott. Sie sagen, mein Gott ist Yahweh. Also Elias Name ist auch in unserer Zeit Programm. Dann gibt es seit über 100 Jahren den Sozialismus. Zuerst hat der nationale Sozialismus Deutschland in eine Katastrophe geführt. Dann hat der internationale Sozialismus in der DDR eine Diktatur errichtet. Und jetzt sind wir beim Ökosozialismus mit einer geradezu anmutenden Klimaideologie, einer religiös anmutenden Klimaideologie, die immer totalitärer wird. Und in all diesen sozialistischen Ideologien bleiben bibeltreue Christen dabei, mein Gott ist Yahweh. Am 10. November 2010 hat der damalige Bundespräsident Christian Wulff in seiner Antrittsrede die bunte Republik ausgerufen. Der Ökosozialismus hat sich in einer unheiligen Allianz gepaart mit den Ideologien von Transgender, Gender Mainstreaming, von einem Vielvölkerstaat. Und der bunte Vielvölkerstaat, der fliegt uns seit Merkels Grenzöffnung nun ganz kräftig um die Ohren. Wir gewöhnen uns schon fast daran an immer mehr Anschläge. Wenn ein Mensch bei einer Messerattacke abgestochen wird, das ist alltäglich, das kommt gar nicht mehr groß in den Medien, kleine Randnotiz. Erst wenn einer mit einem Auto 50, 60 Leute niedermäht oder mehrere Menschen bei einer Messerattacke, auch inzwischen zweijährige Kinder, werden umgebracht. Wenn das geschieht, okay, das gibt dann etwas mehr Aufruhr, aber immer dasselbe Prozedere. Dann sind alle entsetzt, alle Politiker, ja, wir sind entsetzt. Dann kommt ein Tweet, wir danken den Rettungskräften. Und Nancy Faeser sagt dann wieder, solange sie noch Innenministerin ist, wir werden knallhart durchgreifen. Jedes Mal aufs Neue und drei Tage später wird dann eine Demo gegen rechts organisiert. Und dann noch die Vorstellung in unserer Zeit, dass es weit mehr als zwei Geschlechter gäbe. Das ist ein Generalangriff auf die Schöpfungsordnung Gottes. In der gesamten Menschheitsgeschichte ist es die Erfolgsstory der Menschheit. Es gibt Mann und Frau und die zeugen Kinder. So war es schon immer. Und alles andere, das sind Ausnahmen oder Behinderungen. Wenn jemand ein Twitter-Wesen, das sind ganz seltene Behinderungen und das ist kein eigenes Geschlecht. Und jetzt sind wir so weit, dass bei Olympischen Spielen Männer antreten können im Frauenboxen. Und verprügeln dann einige Frauen, gewinnen die Goldmedaille, wie bei den letzten Olympischen Spielen in Paris geschehen. In Amerika ist dieser Spuk erstmal vorbei. Donald Trump hat sofort angeordnet, dass keine Männer mehr im Frauensport mitmachen dürfen. Großer Aufschrei. Ja, zwei Geschlechter, das wird inzwischen als Angriff, als etwas Böses gesehen. Jesaja 5, Vers 20, eine Zeit, in der Böses gut und Gutes bös genannt wird. Auch unsere Zeit. Bibeltreue Christen halten auch in diesen Zeiten an dem Bekenntnis fest, dass der Name Elias in sich trägt. Mein Gott ist Yahweh. Schlag mal auf 1. Könige 18, ab Vers 17. Gehen wir zurück in Elias Zeit. Wer stürzt das Land Israel ins Unglück zur Zeit Elias. Und da haben wir ein klassisches Beispiel für die Verdrehung der Tatsachen, die wir auch in unserer Zeit kennen. 1. Könige 18, Vers 17. Ich lese mal nach der Schlachter 2000. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Davor, der gottlose König Ahab, der Israel an die Wand fährt mit seiner gottlosen Politik, mit seinen falschen Göttern, sagt zu dem echten Propheten Gottes: Da bist du ja, der Israel ins Unglück bringt. Vers 18, er aber sprach, also Elia: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote Jahwes verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Wer stürzt das Land ins Unglück? Wer fährt dieses Land an die Wand? Und jetzt gehen wir mal wieder in unsere Zeit. Gar nicht lange her, da gab es eine große Medienpropaganda, eine geradezu pogromhafte Stimmung wurde aufgebaut vom Fernsehen, von den Politikern, von den Medien, dass die Ungeimpften das Land ins Unglück stürzen würden. Ärztepräsident Montgomery sprach von der Tyrannei der Ungeimpften. Es gab T-Shirts wie dieses hier: Hunde und Ungeimpfte müssen leider draußen bleiben. Man wird in eine Sprache und eine Art erinnert, die wir in den 1930er Jahren in diesem Land erlebt haben. Dieses Geschäft hier im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen wurde fotografiert, wo an die Schaufensterscheibe geschrieben wurde: Ungeimpfte nicht erwünscht. Das waren nicht irgendwelche Antifa-Schmierer, die das draufgeschrieben haben, sondern die Geschäftsinhaber haben das draufgeschrieben. Ministerpräsident vom Saarland, Tobias Hans, sagte in einem Fernsehinterview: Es ist wichtig, den Ungeimpften eine klare Botschaft zu senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Aha. Es gab mal eine Zeit in Deutschland, da waren die Juden raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Auch in diesem Sprachgebrauch. Der Diakoniechef, Evangelische Kirche, sprach auch von der Tyrannei der Ungeimpften und das muss Folgen haben. Der damalige und auch heutige CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sagte im Fernsehinterview: Die Ungeimpften dürften auch keine Supermärkte mehr betreten. Das muss als nächstes durchgesetzt werden, um sie eben zum Impfen zu nötigen. Und ich könnte jetzt diese Bilder fortsetzen ins Etliche, nur mal ein paar kleine Beispiele. Wer hat das Land ins Unglück gestürzt? Anderes Beispiel. Eva Högel, ehemalige Vize-Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, heute ist sie Wehrbeauftragte der Bundeswehr. Sie setzte im März 2018 einen Tweet ab, in dem sie von den widerlichen Lebensschützern sprach, die das Land ins Unglück stürzen. Gemeint waren Christen, die Abtreibungen kritisieren. Eine Ursache-Wirkung-Verdrehung wie bei Ahab zur Zeit Elias. Die Erlebtgemeinde in Landau in der Pfalz, eine evangelikale Kirche, hat sich innerhalb der Gemeinde kritisch zu Genderpolitik geäußert. Das war 2023. Politik und Presse haben davon Wind bekommen und einen riesigen Shitstorm losgetreten. An der Spitze der Hetze Oberbürgermeister Dominik Geisler von der CDU. Wir müssen uns als bibeltreue Christen in der Zukunft, wohl auch in der naheliegenden Zukunft, auf immer mehr Schuldzuweisungen des Staates und der Medien einstellen. So wie Ahab Elia vorgeworfen hat: Da bist du ja, der Israel ins Unglück stürzt. So kommen auch wir immer mehr in den Fokus der Kritik als die, die dieses Land ins Unglück stürzen würden. Ahabs Vorwürfe gegen Elia finden auch in unserer Zeit und in unserem Land zunehmend statt. Was antwortet Elia in Vers 18? Er aber sprach: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote Jahwes verlassen habt und den Baalen nachgefolgt seid. Mein lieber Herr Gesangverein, das nenne ich mal Regierungskritik.
Elia nennt dem König, also dem Staat, die wahren Gründe, warum es mit Israel bergab geht. Schuld daran sind nicht Dissidenten, Querdenker, Ungeimpfte, Lebensschützer oder bibeltreue Christen, sondern das groß angelegte und organisierte Übertreten von Gottes Ordnungen. Ihr Lieben, deswegen fährt unser Land, fährt unser Staat an die Wand, weil Gottes Ordnungen übertreten werden, weil Gottes Ethik abgeschafft wurde. Und das organisiert, systematisch. Der noch Bundeskanzler Olaf Scholz hat als Oberbürgermeister von Hamburg einmal gesagt, wir müssen die Oberhand über die Kinderbetten gewinnen. Bis in die Kindergärten. Könnte ich mal mit meiner Frau unterhalten, die im Kindergarten arbeitet, was für Tendenzen und nicht nur Tendenzen, Gesetze schon beschlossen sind und was alles verlangt und erwartet wird am Zugriff des Staates. Haben wir als Christen den Mut, dies in unserem Land zu benennen? Immerhin gilt ja offiziell noch das Grundgesetz und die darin garantierte Meinungsfreiheit. Mir ist natürlich bewusst, dass das Grundgesetz in der Praxis ausgehebelt wird, indem man behauptet, natürlich darf jeder sagen, was er will. Die Realität sieht jedoch so aus, dass Politiker hunderte von Strafanzeigen raushauen, wenn sie beispielsweise in Internetposts kritisiert werden. Es gibt drei Politiker, um nun mal die mit den meisten Strafanzeigen zu nennen, die in einem Jahr hunderte von Strafanzeigen über ihre Anwälte raushauen, wegen Beleidigung. Manchmal genügt das Wort Märchenerzählerin. Manuela Schwesig, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, wurde Märchenerzählerin genannt. Derjenige, der das geschrieben hat, wurde zu 3.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Der hat sich geweigert, das zu zahlen. Ich kann nicht Märchenerzählerin sagen. Dafür soll ich 3.000 Euro zahlen? Mache ich nicht. 30 Tage Gefängnis. Die Mainstream-Medien berichten darüber nicht. Robert Habeck ist der König der Anzeiger. Er hat in einem Jahr über 900 Anzeigen rausgehauen. Darunter die Schwachkopf-Affäre, wo die Polizei morgens um 6 in das Haus einer Familie eingedrungen ist, schwer bewaffnet, und haben Computer und Laptops beschlagnahmt. Annalena Baerbock an zweiter Stelle, über 800 Anzeigen. Ja, die dritte wisst ihr auch? Strack-Zimmermann, die als neue FDP-Vorsitzende im Gespräch ist. Ja, dafür wurden Gummiparagraphen wie Hassrede oder Delegitimierung des Staates, Nancy Faeser, erfunden. Das sind frei erfundene Begriffe, die im Strafgesetzbuch gar nicht vorkommen. Insofern dürfen wir zwar unsere Meinung sagen, müssen jedoch immer den Bademantel bereithalten. Für den Fall, wie schon mehrmals geschehen, dass morgens um 6 ein Sondereinsatzkommando der Polizei in dein Haus eindringt und deine Kommunikationsmittel beschlagnahmt. Das ist der Hintergrund der Rede von G.D. Vance, Vizepräsident der Vereinigten Staaten. J.D. Vance. Ja. Nachdem Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Familienministerin Lisa Paus 2024 in einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten, dass die Regierung künftig Hass im Netz unter der Strafbarkeitsgrenze verfolgen würde, hätten neben Dissidenten auch bibeltreue Christen aufhorchen müssen. Es gibt keinen Straftatbestand Hass im Netz. Hier handelt es sich eindeutig um einen Propagandabegriff. Und wenn dann noch dazu gesagt wird, dass etwas juristisch verfolgt wird, was unter der Strafbarkeitsgrenze liegt, dann wird damit nichts anderes ausgesagt, als dass der Staat es sich vorbehält, Personen juristisch zu verfolgen, die weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit begangen haben. Das ist rechtsstaatwidrig. Das gibt es in einem Rechtsstaat eigentlich nicht. Und das sagen die in einer offiziellen Pressekonferenz, die im Fernsehen gekommen ist, und von den Journalisten der Mainstream-Medien widerspricht da keiner. Da kommt kein Gegenwind. Es ist unfassbar. Trifft ja dann die Richtigen. Was hätte ein Elia dazu gesagt? Nach allem, was wir in der Bibel über ihn lesen, hätte er in aller Deutlichkeit den Mund aufgetan. Machen wir erst den Mund auf, wenn es zu spät ist? In einer Diskussion über dieses Thema hat mir ein Gemeindeältester gesagt, ja, wir haben doch noch keine Zustände wie in Nordkorea. Ich sagte, wenn wir Zustände kriegen wie in Nordkorea, dann sagst du nichts mehr. Dann bist du im KZ oder verlierst gleich dein Leben. Wollen wir es jetzt so weit kommen lassen? Das ist ja auch eine Entwicklung dahin. Machen wir erst den Mund auf, wenn sie uns verbieten, alles zu predigen, was Gottes Wort lehrt? Ja, ist es denn nicht schon jetzt so, dass wir uns quasi strafbar machen, wenn wir wirklich klar aussprechen, was die Bibel beispielsweise zu dem Gender-Irrsinn oder zu sexualethischen Dingen zu sagen hat? Da dürfen wir schon längst nicht mehr alles predigen, was die Bibel dazu lehrt. Woher sollen die Politiker denn wissen, dass es mit der Abschaffung von Gottes Geboten zusammenhängt, dass sie den Staat an die Wand fahren, wenn noch nicht mal die Christen das artikulieren? Am 3. Oktober 2024 fand im Schweriner Dom ein Gottesdienst zum Tag der deutschen Einheit statt. An dem Gottesdienst nahmen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Bärbel Bass, Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig, Bundeskanzler Olaf Scholz teil und hier sehen wir auch noch den Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichtes, Hackbart, CDU. Also ranghöchste Spitzenpolitiker und Spitzenfunktionäre saßen im Gottesdienst. Jetzt denkt man, da ist ja mal gut, dass die mal das Wort Gottes zu hören bekommen. Typischer Fall von Denkste. Die Bischöfin Christina Kühnbaum-Schmidt sprach in ihrer Predigt über die Klimakrise. Sie lobte die anwesenden Politiker für ihren Einsatz für das Klima. Ich habe mir die komplette Predigt zuschicken lassen.
Die hast du mir nicht entgehen lassen?
Die habe ich mir nicht entgehen lassen, nee.
Du musst mir die mal zuschicken, ich wollte die mal bei uns in die Gemeinde einladen.
Ja, zum Evangelisieren oder was? Sie ermutigte die Politiker, sich weiterhin für Buntheit und Vielfalt einzusetzen. Sie identifizierte sich und ihre Kirche mit den Menschen, die 1989 in der DDR mutig auf die Straße gegangen sind. Dabei hat sie offensichtlich übersehen, dass diese damals gegen das Regime demonstriert haben und gerade nicht auf dessen Seite stand. Weiterhin hat die Bischöfin die Politiker dazu aufgefordert, das Handwerkszeug der Demokratie neu und klug anzuwenden. Nun, während der Corona-Zeit wurde dieser Rat wahrlich in die Tat umgesetzt. Das haben sich die Politiker auch heute, bis damals und heute nicht zweimal sagen lassen. Das Grundgesetz wurde in der Corona-Zeit und heute immer wieder neu und klug interpretiert. Und was die Meinungsfreiheit betrifft, erleben wir heute eine immer neue Interpretationen des Grundgesetzes. Und wenn immer so großartig in den Interviews von unserer Demokratie gesprochen wird, wenn die Politiker der sozialistischen Blockparteien von unserer Demokratie sprechen. Das hast du meiner Frau schon ein paar Mal gesagt, ja, eure Demokratie, die könnt ihr behalten. Ich bleibe bei der Demokratie des Grundgesetzes. Dann hat sie über die Auferstehung Jesu gesprochen. Boah, endlich kommt mal was. Dann hat sie die Auferstehung Jesu einseitig allegorisch ausgelegt, dass Gott neue Perspektiven auch in der Politik schaffen würde, sodass wir als Menschengeschwister und Gotteskinder verbunden und solidarisch seien über Nationen, Religionen und Konfessionen hinweg. Allerdings nicht über unterschiedliche politische Ansichten hinweg. Und wer das anders sieht, so die Bischöfin, der ist nicht menschlich und mitmenschlich, sondern verbreitet Hassreden und populistisches Gegeneinander. Und der letzte Satz der Predigt lautete: So fürchtet euch nicht, vertraut den neuen Wegen, auf die Gottes Liebe uns hinweist. Was hätte ein Elia gepredigt? Was hätte ein Elia gepredigt, wenn er führende Politiker des Landes vor sich gehabt hätte? Was hätten wir gepredigt? Was hätte ich gepredigt? Hätte ich den Mut gehabt, ihnen zu sagen, was in Gottes Wort steht? Oder hätte ich ihnen auch gepredigt, wonach ihnen die Ohren jucken und was sie unbedingt hören wollten? Glaubt mir, Elia hätte eine andere Predigt gehalten als Bischöfin Christina Kühnbaum-Schmidt. Wir hoffentlich auch. Dann bitte ich euch, schlagt doch nochmal auf, 1. Könige 18, ab Vers 36. Da geht es darum, welches Opfer der Herr allein anerkennt. 1. Könige 18, Vers 36. Ich lese nach der Schlachter 2000. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt. Da trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Jahwe, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Jahwe, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Jahwe, Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer Jahwes herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Den Zusammenhang kennen wir, ja, Elia auf dem Karmel ist angetreten gegen die 450 Baalspropheten und die 400 Aschera-Anhänger und jeder durfte einen Altar errichten, ein Brandopfer drauflegen und wessen Gott vom Himmel aus selbst das Opfer entzündet, dessen Gott soll der wahre Gott sein. Baal und Aschera und die ganzen heidnischen Götter oder Jahwe, der Gott Israels. Und die Baals und Aschera Priester, die haben getan und gemacht und stundenlang und ihre Götter haben das Opfer nicht angezündet. Und dann kam Elia an die Reihe und er sagt, es nehmt doch ein paar Eimer Wasser und kippt das über das ganze Opfer und den Brandopferaltar, dass alles glatschnass wird. Und dann ist ein Blitz vom Himmel gekommen und Gott hat das Opfer Elias angezündet. Welches Opfer akzeptiert Gott, indem er es in Brand setzt? Feuer steht in der Bibel symbolisch für Gericht. Und das Opfer, das verbrennt, ist das Opfer, das Gott allein akzeptiert. An diesem Opfer hat Gott symbolisch durch das Feuer das Gericht ausgeübt. Und Jahwe akzeptiert einzig und allein das Opfer, das Elia auf den Altar gelegt hat. Und zu welchem Zeitpunkt hat Gott dieses Opfer angenommen? Vers 36, und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt. Wann wurde im Tempel das Speisopfer dargebracht? Weiß es jemand? Nee?
Seit gestern weiß ich es.
Ja, du hast gestern schon einiges davon gehört. Dann sag's uns doch, Reinhard, komm, glänze mal. Nachmittags um 15 Uhr wird das Speisopfer im Tempel dargebracht. Und das ist exakt der Zeitpunkt, als der Herr Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht. Und danach verstarb er. Das Brandopfer von Elia ist ein bildhaft prophetischer Hinweis auf das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz. Das einzige Opfer, das Gott akzeptiert. Das einzige Opfer, das Segen und Rettung bringen kann. Und das ist bis heute so. Nur eine Umkehr zu Gott und zu seinen Ordnungen kann auch unserem Land wieder Segen bringen. Welche sind denn heute in unserem Land die Baals- und Aschera-Götzen? Da haben wir die Evolutionslehre, das ist noch von Elia, da haben wir die Evolutionslehre. Der Mensch hat sich selbst erschaffen,
es wird kein Gott benötigt. Das lernen die Kinder schon in der Schule. Und genau wie die Klimareligion hat das noch keiner beweisen können. Aber man behauptet immer tapfer, das ist wahr und es ist erwiesen und Experten und Wissenschaftler. Und inzwischen glaubt jeder, nahezu jeder, dass es wahr ist. Der Mensch hat sich selbst erschaffen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn das Volkswagenwerk in Wolfsburg explodieren würde, was Gott verhindern möge, und in seine Bestandteile zertrümmert werden würde. Und jetzt gibst du diesem zertrümmerten Volkswagenwerk mal ein paar Millionen Jahre oder ein paar hundert Millionen Jahre. Komm, geben wir mal eine Milliarde oder zwei. Bis irgendwann sich daraus selbst ein Passat, ein VW-Passat, entwickelt hätte. Reicht diese Zeit aus?
Ist ja nicht so kompliziert.
Aber der Mensch soll sich selbst erschaffen haben. Meine Güte. Die Selbstverwirklichung unserer Zeit, bis hin zum Töten ungeborener Kinder. Ich bin schwanger geworden. Ach, das müssen wir das mal wegmachen. Wir wollen doch noch ein paar Reisen machen. Die Klimahysterie, die religiöse Züge angenommen hat. Übrigens, Baal war zur Zeit Elias der Wettergott. Die von Jahwe abgefallenen Israeliten verehrten Baal als ihren Klimagott und nicht den Gott, der wirklich für das Klima zuständig ist. Und der Klimagott wird jetzt mit noch mehr Windrädern und noch mehr CO2-Abgaben geehrt. Das opfern wir ihm. Die Egozentrik des Menschen, in der die Selbstliebe das höchste Gebot ist, im Gegensatz zur Bibel, wo die Liebe zu Gott und zum Nächsten geboten werden. Die Schrift sagt, dass wir uns selbst verleugnen und stattdessen Gott und den Nächsten lieben sollen. Elia am Horeb, 1. Könige 19, ab Vers 7. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach zu ihm. Was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für Jahwe, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Nun, der Berg Horeb, der befindet sich nach 2. Mose 15 in Midian, nach Galater 4, Vers 25 liegt Midian in Arabien und auch nach allen historischen Landkarten liegt Midian in Arabien und nicht in Ägypten. Aber das lassen wir jetzt mal alles weg, wo der Berg Horeb sich genau befindet. Das sind die Bilder vom echten Horeb, der echte Exodus-Route. Gehen wir mal in den Text selber rein. Er ging dort in eine Höhle, Vers 9, und blieb dort über Nacht. Und das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach zu ihm. Das Wort des Herrn konnte gehen und sprechen. Es handelt sich also um eine Person, die Wort des Herrn genannt wird. Wer ist das? Johannes 1, 1 bis 3, Neues Testament. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Hier steht übrigens, wer die Welt erschaffen hat. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Im Judentum wird ja der Name Gottes Jahwe nicht ausgesprochen. Der Name ist zu heilig, um ihn direkt auszusprechen. Stattdessen gibt es mehrere feststehende Begriffe, die den heiligen Namen Jahwe umschrieben haben. Der bekannteste ist Adonai, Herr. Es gibt aber noch weitaus mehr andere Umschreibungen.
Zur Zeit Jesu war eine beliebte Umschreibung für Jahwe die Bezeichnung Memra de Adonai. Das ist aramäisch und heißt Wort des Herrn. Memra kommt aus dem Aramäischen, einer Sprache, die zur Zeit Jesu in Israel neben Hebräisch ebenfalls gesprochen wurde. Und gehandhabt wird das so in mehreren jüdischen Kommentaren zum Targum, wo ich hier die Titelseite abgebildet habe. Targum nannte man in der Antike, aber auch noch heute, die Übersetzung der hebräischen Bibel ins Aramäische. Und das war in Israel zur Zeit Jesu und später auch unter den jüdischen Christen allgemein bekannt. Deshalb konnte der Apostel Johannes in seinem Evangelium selbstverständlich davon ausgehen, dass seine Leser genau wussten, was er meinte, indem er den Herrn Jesus als das Wort, das Gott ist, bezeichnete. Ich denke, die meisten von uns wissen uns, dass das komplette Johannesevangelium ganz besonders hervorheben möchte, dass der Herr Jesus Gott ist und nicht nur Mensch. Und deswegen schreibt Johannes in Vers 1, dass das Wort Gott war. Das Wort war steht dort übrigens im griechischen Grundtext in einer ganz besonderen grammatikalischen Form, nämlich dem Durativ. Und den gibt es im Deutschen nicht. Der Durativ will ausdrücken, dass etwas fortlaufend so ist. Und Johannes will damit sagen, Jesus war schon immer Gott und wird es fortlaufend bis in alle Ewigkeit so sein. Und dieses Memra de Adonai, das Wort des Herrn, das Gott in Person ist, ist dem Elia am Berg Horeb erschienen. Und wie ihr von Anfang alle gleich gesagt habt, ja, ihr habt recht, das war niemand anderes als der Herr Jesus selbst, der Elia dort erschienen ist und ihm neuen Mut und neuen Auftrag gegeben hat. Und das ist auch für uns ermutigend. Wir leben ja in einer ähnlichen Zeit wie Elia, einer Zeit des Abfalls vom Glauben, des Abfalls vom Gott der Bibel und des Abfalls von seinem Wort. Da kannst du manchmal die Hoffnung verlieren und willst dich am liebsten in einer Höhle irgendwo in der Wüste verkriechen, wie Elia das getan hat. Doch solange der Herr uns noch nicht sterben lässt, oder noch nicht entrückt hat, haben wir als Gläubige einen heiligen Auftrag Gottes in unserer Zeit. Und das ist sein Wort weiterzugeben. Der Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass er hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Stefan, ist das dein Auftrag? Meiner auch. Und hoffentlich jeder von uns sieht das so, dass Gott uns eine heilige Berufung gegeben hat, im Rahmen unserer Möglichkeiten, im Rahmen unserer Begabungen, sein Wort zu verkündigen. Und deswegen werde ich Gottes Wort predigen, bis ich tot umfalle oder bis ich aus gesundheitlichen Kräften, wenn Gott mir die Kraft nehmen würde, nicht mehr kann und nicht mehr könnte. Und bei mir gibt es das nicht, in Rente nicht mehr predigen oder so, weil man manchmal hört, die Pastoren, die in Rente gehen, da kriegst du kaum noch auf die Kanzel, weil sie die Schnauze voll haben bis oben hin. Mehrmals schon gehört. Das wird es bei mir nicht geben und hoffentlich bei keinem von uns, dass wir Gottes Wort nicht mehr weitergeben oder ihm nicht mehr von Herzen dienen wollen. In 1. Könige 19, Vers 10 und auch 14 meint Elia, er sei der einzige Diener Jahwes, der im ganzen Land noch übrig geblieben ist. Da hatte er sich jedoch geirrt. In Vers 18 antwortet ihm der Herr Jesus, ich habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Lieben, Gott sei Dank sind wir nicht die einzigen Bibeltreuen im Land. Ja, die meisten evangelikalen Ausbildungsstätten, Gemeindebünde, Theologen und Ortsgemeinden haben sich in den zurückliegenden Jahrzehnten immer mehr geöffnet für liberale Theologie, für emergenten Gemeindebau und für charismatische Praktiken. Doch es gibt auch in Deutschland noch 7000, wahrscheinlich noch weitaus mehr, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und Gott weiß das und wir sollten es auch wissen. Das Anliegen der deutschen Gemeindemission ist auch mein persönliches Bestreben, nämlich Kontakte zu anderen bibeltreuen Christen zu knüpfen und zu pflegen, dass wir uns gegenseitig helfen, ermutigen und füreinander da sind.